Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten. Heute bekommt ihr im Podcast mal eine ganz andere Perspektive. Ich spreche nämlich mit Marina Mattis, sie ist Soziologin und People and Culture Spezialistin, selbst aber keine Führungskraft. Marina hat in ihrem Master in Business Administration mit Fokus People Management viel über Leadership gelernt und man merkt ihr auch richtig an, dass sie analytisches Denken mit ihrem tiefen Interesse für menschliche Entwicklung verbindet. Sie glaubt an das Potenzial, das sichtbar wird, wenn wir den Menschen hinter Zahlen sehen. Und dementsprechend geht es in der Folge nicht nur um theoretisches Wissen, sondern Marina bringt auch die Mitarbeitendenperspektive auf Führung mit ein und wir schauen uns gemeinsam an, wie du das für deine Rolle als Führungskraft nutzen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, willkommen Marina, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, heute mal eine ganz andere Perspektive auf Führung zu haben. Willkommen.
Dankeschön, ich freue mich auch, hier zu sein.
Magst du am Anfang, jetzt zu Beginn, einfach mal kurz erzählen, wer du überhaupt bist, was so dein Background ist, was du machst?
Gerne. Genau, ich bin Marina. Ich habe einen Background in Soziologie und habe jetzt gerade meinen Master in Business Administration abgeschlossen. Dabei lag der Fokus auf People Management in Organization, also ganz viel HR, ganz viel Leadership. Ich selbst habe noch keine Leadership-Erfahrung, aber ich habe in den letzten Jahren in Employer Branding gearbeitet, ich habe im Recruiting gearbeitet und davor eigentlich auch immer neben dem Studium in der Gastro, in einer Bücherei. Ich habe ganz viel Verschiedenes gemacht, ja, was mir auch viele tolle Skills gebracht hat. Aber natürlich bin ich dadurch jetzt noch nicht so weit in meiner Karriere, wie ich es vielleicht sein wollen würde. Sagen wir es so. Genau, ich unterstütze jetzt im Moment meine Schwester, die selbstständig ist bei ihrem Unternehmen. Und genau, bin jetzt gerade in so einer Übergangsphase nach dem Studium, so wie man es kennt.
Schön. Das heißt, du warst immer in Richtung Personal unterwegs, also Personalabteilungsarbeit?
Nein, gar nicht. Also eben, ich habe zuerst im Bachelor habe ich Soziologie studiert, weil ich einfach diese Menschenthemen finde ich sehr spannend. Und in Soziologie geht es wirklich um die Gesellschaft, wie wir handeln, warum wir handeln. Und ich fand das einfach so spannend, aber es lag kein Plan dahinter. Und nachdem ich fertig war, kam Corona und das hat mir dann auch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber damals war ich noch gar nicht auf Personaladministration oder auf HR-Themen fokussiert. Das hatte ich noch nicht so auf dem Schirm und habe dann aber angefangen mit einem Praktikum bei einer Personalberatung. Und da bin ich dann so reingefallen in das HR-Thema durchs Recruiting und das hat mir so gefallen, weil es einfach zu allem passt, was zu mir passt, nämlich der Mensch im Fokus, also im besten Fall natürlich im Haar und auch eben diese Nähe zum Menschen. Also man hat einfach viel mit Menschen zu tun im Recruiting und das hat mir sehr gut gefallen. Und durch mein Masterstudium habe ich einfach noch diese strategische Ebene, die dann dazu kommt, die mir sehr gefällt und bin seitdem eigentlich jetzt in diesem Thema drin, also die letzten 3, 4 Jahre würde ich sagen.
Okay, cool. Das heißt, das Masterstudium kam dann erst, die Idee dazu kam dann auch erst später für dich?
Genau, die kam dann erst dadurch, dass ich in diesen HR-Themen war, war dann so die Frage für mich, die ich mir gestellt habe, okay, Soziologie ist schon mal eine gute Basis für HR-Themen, aber irgendwie fehlt da noch was, weil ich habe einfach gar keinen Wirtschafts-Background und mir war dann wichtig, dass auch zu bekommen. Und dadurch kam dann die Idee mit dem Master und ich habe das an der HSLU gemacht und der Master in Business Administration mit dem Fokus People Management ist einer der einzigen oder halt wenigen in der Schweiz, sagen wir es so, die sich auf HR-Themen fokussieren und auch auf, also es ist eben nicht nur HR, das ist eben das Tolle. Es ist eben auch Leadership und wir haben da ganz viel über Transformational Organization und Transformational Leadership gelernt und auch Praxisarbeiten gemacht. Und das war wirklich, also ich habe so viele Einblicke bekommen, die ich sonst nicht gehabt hätte, auch durch die Arbeitswelt nicht so schnell. Also normalerweise, wenn man die Karriereleiter klassisch aufsteigt, würde ich jetzt mal sagen, geht das alles mehrere Jahre, bis man solche Erfahrungen machen kann und darf. Und mit dem Masterstudium ging das wirklich ruckzuck und das hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile. Ist natürlich nicht so tief, wie wenn man jetzt jahrelang sich in das Thema einarbeitet. Aber es gibt einem wirklich einen tollen Start in dieses Thema und auch eben für die Karriere finde ich es halt einfach einen guten Aspekt, wenn man schon mal so eine strategische Ausbildung hat. Genau.
Total spannend. Finde ich richtig cooles Konzept so.
Voll. Also es ist wirklich ein tolles Studium und es ist nicht oberflächlich. Es ist schon tiefgründig, aber ich wollte nur sagen, ich finde, dass mit der Berufserfahrung hat man einfach noch mal einen anderen Einblick in diese Themen.
Ja, du hast auch nebenher gearbeitet, richtig?
Genau. Ich habe nebenher im Employer Branding gearbeitet bei Helvetia und konnte da auch meine Erfahrungen sammeln. Da war mein Fokus eher auf Digital Marketing, weshalb ich auch jetzt mich wieder umorientieren möchte und eher eben auf diese strategische Ebene möchte. Ich möchte jetzt dieses Wissen, das ich generieren konnte, möchte ich auch umsetzen. Und ja, das ist nicht so einfach mit meinem Profil im Moment, weil ich habe auf der einen Seite viel Erfahrung, ich habe diese strategische Erfahrung durch das Studium, aber zum Teil fehlt mir eben diese operative Erfahrung im HR. Also ich war nie HR-Generalistin zum Beispiel. Und das verstehe ich dann schon auch, dass da dieses Wissen auch sehr wichtig ist, um gewisse Dinge zu verstehen und gewisse Dinge dann auch strategisch zu verstehen. Von dem her ist das natürlich auch ganz klar, dass diese operativen Arbeiten auch ein wichtiger Einstieg sein können.
Ja, wobei je nachdem, wie man dann in einem Team aufgestellt ist, kann man da ja auch gut voneinander lernen. Also wenn du quasi den Einblick hast von Sachen, die du aus deinem Studium gelernt hast, wenn man das zusammenbringt mit einem Teammitglied, die vielleicht super viel Erfahrung als HR-Generalistin hat, kann das ja auch funktionieren, ohne dass du die Erfahrung selber gemacht hast.
Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass es in einem Team allgemein, es braucht einfach viele Perspektiven und manchmal können da auch Perspektiven, die vielleicht nicht klassisch den gleichen Background haben, können dann eben gerade das kleine Teil sein, das genau gefehlt hat. Und ich denke, dass das vielleicht manchmal noch ein bisschen fehlt, auch in Unternehmen. Also dass man gerne auch gleich und gleich gesellt sich gern, oder? Und das kann schon auch problematisch sein, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine verständliche, humane Reaktion oder halt ein menschliches Handeln, dass man Leute sucht, die gleich sind oder auch Profile sucht, die eben reinpassen. Aber manchmal ist das Reinpassen eben nicht gleich, sondern einfach ein Puzzleteil, das eben genau anders ist, also das Gegenstück sozusagen. Und ich glaube, da braucht es schon zum Teil schon ein bisschen ein Umdenken noch in Unternehmen und auch in der Leitung, also im Leadership.
Ja. Habt ihr sowas gelernt dann im Studium, also wie man das angehen würde?
Genau, also das war auch so ein Thema mit der Diversität. Also es finde ich für mich schon, war schon immer ein Thema durch mein Soziologiestudium auch, aber auch im Studium. Also es ist einfach etwas, man muss es sich bewusst machen. Das ist der erste Punkt des Angehens. Also, wenn man sich dem gar nicht bewusst ist, dass man das tut, kann man es natürlich auch nicht ändern. Darum, der erste Schritt ist ganz klar das Bewusstwerden. Also, und das ist das Schwierigste bei einem Unconscious Bias, dass man sich dem bewusst wird, weil es ist ja unconscious, also unbewusstes Vorurteil. Also, das Unbewusste muss bewusst gemacht werden. Und da ist der schwierigste Schritt und darum fand ich es auch so toll, dass wir diese Themen halt wirklich auch angeschaut haben im Studium und analysiert haben, auch für uns selbst. Also wir haben dann wirklich Übungen gemacht, was für unbewusste Vorteile haben wir selbst. Da haben uns unsere Dozenten und Dozentinnen sehr gechallenged auch. Und das ist natürlich sehr wichtig. Und dann der nächste Schritt ist dann natürlich eben diese Jobprofile dann auch so auszurichten, dass sie eben das Puzzleteil sind. Weil wenn man dann alle Job Descriptions eigentlich gleich schreibt, also dass alle im Team eigentlich ähnliche Skills haben, dann ja, ist ja logisch, dass alle gleich sind. Ich glaube, was man da hier auch sehr gut machen kann, ist natürlich auch analysieren, was für Skills haben wir schon in unserem Team und was für Skills fehlen uns in unserem Team. Und dann ist natürlich auch die Frage, inwiefern können wir diese Skills vielleicht auch abdecken, weil es ist ja auch immer eine Budgetfrage, ob man jemanden anstellen kann oder nicht. Aber im Allgemeinen denke ich, so eine Analyse von den Skills kann sehr, sehr helfen, wenn man weiß, was haben wir für Skills und was brauchen wir für Skills für die Zukunft auch. Das wird ja auch immer wichtiger, dass man da adaptiv sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin gerade total geflasht von deinem Studium.
Ja, sehr cooles Studium.
Ja.
Keine Werbung hier.
Nein, wir kriegen auch nichts dafür, dass wir positiv über das Studium
Nein.
reden. Habt ihr dann, weil du vorhin meintest, ihr habt auch viel über Leadership gemacht, ging es dann mehr so darum, aus Personalsicht, also HR-Sicht, zu gucken, was braucht eine Führungskraft, wie stellen wir Führungskräfte ein, wo achten wir drauf, wie entwickeln wir vielleicht auch unsere Führungskräfte? Oder ging es tatsächlich, ist vielleicht auch ein bisschen von beidem, auch darum, wie ihr euch in Führungskräfte entwickeln könnt?
Beides. Also einerseits auch die Perspektive aus dem HR oder auch als CHRO beispielsweise, wenn ein Unternehmen das hat, wie man als Führungskraft agiert mit der HR-Perspektive immer im Kopf. Aber auch schlussendlich, wie man sich als Führungskraft verhalten würde, egal in welcher Abteilung. Also ob man jetzt CEO oder Head of Operations oder egal welche Rolle man hat, sobald man Führungskraft ist, hat man einfach Verantwortung und auch eben die Frage, wie willst du führen, wie willst du dein Team führen, was für eine Art Leader willst du sein? Und das war schon sehr offen auch gestaltet. Also wir wurden rangeführt an die verschiedenen Arten auch von Leadership, also Transactional Leadership oder Transformational Leadership beispielsweise. Bei Transactional Leadership geht es darum, dass man eher delegiert, dass man eher die Leute im klassischen Sinne jetzt führt, sage ich jetzt mal so. Und bei Transformational Leadership, da geht es eher darum, dass man eine Art Coach ist für seine Mitarbeitenden. Also, dass man ihnen zeigt, okay, wohin geht's? Man ist so ein bisschen der Leader in dem Sinne, ich zeige dir die Richtung und du kannst mitgehen oder du gehst mit und gibt seinen Mitarbeitenden auch wirklich Ownership auch zu gewissen Themen, dass sie auch diese Self-Leadership-Erfahrung machen. Also, es geht auch viel darum, Leute zu ermächtigen, selbst zu tun. Also mir kommt gerade Montessori in den Sinn. Ich weiß nicht warum, aber hilf mir, es selbst zu tun, ist ja auch klassisch aus dem Montessori. Und ich würde sagen, und das ist jetzt meine Interpretation, aber ich finde, das passt ganz gut zu Transformational Leadership. Also es geht darum, dass du deinen Mitarbeitenden hilfst, es selbst zu tun und selbst in der Kontrolle zu sein und selbst auch etwas anzutreiben und nicht nur da zu sitzen und operativ zu arbeiten, sondern dass sie wirklich auch lernen, mitzudenken und nicht nur lernen, sondern dürfen. Also viele Mitarbeitenden wollen ja mitdenken, aber ihnen wird das wie nicht erlaubt oder gestattet oder halt, ja, es ist einfach nicht möglich wegen den Strukturen, wegen dem Leadership. Und bei Transformational Leadership, da geht es wirklich darum, das auch zu ermöglichen.
Hast du vielleicht einen Tipp für Führungskräfte, wie sie das ihren Mitarbeitenden ermöglichen können?
Ein Tipp, den ich geben kann an Führungskräfte, ist es zuzuhören. Also der Begriff von Psychological Safety sagt uns wahrscheinlich mittlerweile allen etwas. Worum es da aber geht, ist, dass man ein vertrauensvolles Umfeld schafft für seine Mitarbeitenden. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, den man machen muss. Also zuhören und nicht verurteilen. Also wenn man Ideen hört, nicht gleich diese abtun als das ist ja eine dumme Idee oder das können wir ja niemals machen, sondern auch mal Offenheit zeigen, auch wenn es vielleicht nicht möglich ist, aber schon nur, wenn man der Person ein Gefühl geben kann, dass die Ideen wertvoll sind, die hier kommen und auch wenn es Kleinigkeiten sind, auch wenn es vielleicht was mit dem Arbeitsalltag zu tun hat, zum Beispiel wenn jemand sagt, hey, wie wär's? Ja, wenn jemand am Freitag immer Gebäck mitbringt oder Croissants, dann auch wenn das was mit dem Arbeitsalltag zu tun hat und nicht mit den Prozessen oder mit den Projekten, ist schon so Kleinigkeiten einfach, ja, willkommen heißen und zuhören und nicht verurteilen. Also ich glaube, da braucht es auch ganz viel Selbstreflexion, weil es gibt viele Menschen, die machen das unbewusst und auch hier wieder unbewusst. Es ist etwas, das muss einem erst bewusst werden. Das heißt, ich glaube, als Führungskraft, das Erste, was man vielleicht, bevor man zuhört, tun sollte, ist sich selbst reflektieren. Und da gibt es verschiedene Sachen, die man tun kann. Und ich glaube schon nur, wenn man hier in diesen Podcast reinhört, das ist ja auch schon eine Art von Reflexion, weil du hörst hier zu und du fragst dich dann vielleicht Dinge, die du dich vorher nicht gefragt hast. Und dann auch diese für dich selbst zu beantworten. Das kann schon sehr helfen. Also ich bin ein Mensch, ich bin sehr ein Kopfmensch. Es gibt ja viele, die machen so Journaling. Und ich mache das zum Beispiel gar nicht. Ich kann das nicht, dieses am Abend hinsetzen und sich sowas hinschreiben. Ich glaube, das ist ein mega, mega tolles Tool. Aber für mich passt es nicht. Was ich mache, ist eben Podcasts hören, mir selbst Fragen zu stellen und diese dann ja zu beantworten für mich und zu fragen, okay, hey, habe ich da vielleicht einen Vorteil? Bin ich da vielleicht ein bisschen zu harsch gewesen? Und sich das zu fragen und dann, ja, sich daran zu verbessern. Ich glaube, das ist der Weg. Und eben, wie gesagt, es gibt verschiedene Tools, die man nutzen kann. Es gibt Kopfmenschen wie mich, die machen das einfach im Kopf und in Gesprächen mit sich selbst. Und andere, die schreiben sich das auf und machen dieses Journaling. Und das ist ja auch ganz toll. Und ich glaube, auch mit Schreiben ist ja auch so eine Kopfsache dann schlussendlich.
Ja. Ja, das heißt, der erste Schritt für alle Führungskräfte ist eben diese psychologische Sicherheit, Vertrauen aufbauen, den Leuten zuhören, Wertschätzung bringen.
Genau.
Ist natürlich viel und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, dass das mit so das Schwierigste ist am Führungskraftsein, wenn man da nicht sowieso schon super begabt für ist. Das gibt es ja auch. Wir können vieles lernen und für viele Sachen haben wir einfach eine Begabung und manche Menschen sind halt eher darauf geprägt, generell gute Beziehungen aufzubauen zum Beispiel und denen fällt es vielleicht leichter, Vertrauen im Team aufzubauen und anderen fällt es vielleicht schwerer. Kommt natürlich auch immer drauf an, aus welchem Umfeld komme ich, was habe ich bisher für Teams erlebt und so. Und das ist natürlich nochmal schwieriger, dieses Unbewusste bewusst zu machen, wenn man eine ganz andere Erfahrung bisher hatte. Aber finde ich diese zwischenmenschlichen Sachen an Führung mit das Schwierigste, weil ich da nicht einfach sagen kann, so hier ist das Tool, wende das einfach an, Schritt 1, 2, 3, sondern ja, du sollst jetzt Vertrauen aufbauen, ja, aber wie mache ich das denn?
Ja, voll. Also, das ist auch eine Frage, mit der wir uns viel beschäftigt haben, ist, wird man als Leader geboren oder wird man ein Leader oder eine Leaderin? Und da gibt es auch keine klare Antwort dazu. Das sind zum Teil Meinungen. Also es gibt schon Studien dazu, aber auch diese, also man findet ja auch bei Studien immer entweder diese Antwort oder diese Antwort. Das ist vor allem, wenn es um den Menschen geht, das weiß ich aus der Soziologie, es ist nie ein klares Ja oder Nein. Also meine Meinung dazu ist, ich denke, es gibt Menschen, die sind, wie du schon gesagt hast, das sind geborene Führungskräfte und die haben einfach dieses reflektierte Sein, diese Empathie, die es braucht, diesen Charisma auch, damit sich Menschen wohlfühlen. Und es gibt Leute, die haben das vielleicht weniger. Und ich glaube aber nicht, dass das nicht lernbar ist. Ich glaube schon, dass das lernbar ist. Ich glaube, es braucht eine gewisse Basis und auch einen gewissen Wunsch, Führungskraft zu sein, weil sonst macht das Ganze auch gar keinen Sinn. Und ich glaube, dass man einen gewissen Menschenfokus braucht. Aber man muss nicht unbedingt extrovertiert sein dazu. Ich glaube, das ist die Basis. Und dann das Zweite eben, wie ich gesagt habe, dass man möchte Führungskraft sein. Und dann kann man diese Schritte machen mit Bildung, mit Workshops, mit Reflexion. Und vielleicht ist der Weg ein bisschen steiniger und ein bisschen holpriger als vielleicht für jemand, der geborene Führungskraft ist, wenn man das so sagen will. Aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist für niemanden. Also jeder kann, wenn er will oder wenn sie will.
Ja, ich denke, da hast du vollkommen recht. Ich glaube auch, das ist viel die Perspektive, ne? Also will ich das wirklich? Wenn man sich bewusst dafür entscheidet und sagt, ich habe Lust drauf, Führungskraft zu sein, ich möchte mich mit den Menschen beschäftigen, wie du sagst, diesen Menschenfokus, sobald man den hat, kannst du, denke ich, alles in irgendeiner Form lernen. Schwierig ist es natürlich, wenn man aus anderen Gründen Führungskraft geworden ist und sich dessen gar nicht bewusst ist, dass man ganz andere Gründe hatte, sei es, weil das so erwartet wird, weil es der einzige nächste logische Schritt ist, weil mein Vater das von mir wollte. Ich weiß es nicht, was es da noch so alles für unsinnige Gründe gibt.
Ja, oder auch so Prestige oder Geld.
Ja.
Also klar kann das eine Art Trieb sein, aber ich finde, wenn das das Einzige ist, was du möchtest als Führungskraft, Prestige und Macht und Geld, dann bist du vielleicht eine Führungskraft irgendwann, aber die Frage, ob du eine gute bist, steht dann für mich schon noch im Raum.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, wenn man jetzt sagt, ich bin keine geborene Führungskraft oder wie auch immer, ich finde auch jemand, der Wenn wir jetzt sagen, aus Empathiesicht und Vertrauensaufbau und Beziehungsaufbausicht wäre jetzt eher in Anführungszeichen geborene Führungskraft, heißt ja nicht, dass die nichts zu lernen hat. Weil das ist ja nicht das Einzige, was man braucht, um eine gute Führungskraft zu sein, ne? Und alle Leute, die neu in der Führung sind, haben was zu lernen. Manche haben einfach einen anderen Fokus in den Themen, die sie zu lernen haben. Aber sobald, wie du sagst, man reflektiert genug ist und das wirklich möchte und sich damit auseinandersetzt, was kann ich schon gut und wo sind Dinge, auf die ich mich als nächstes fokussieren sollte, dann steht dem in dem Sinne nichts im Weg, außer dass man den Weg halt gehen muss.
Ja, so ist es.
Das heißt, du hast jetzt bisher Führung eher aus der theoretischen Perspektive viel drüber gelernt und weißt da sehr viel drüber und hast es natürlich aus Mitarbeitenden-Sicht erlebt für dich. Was hast denn du da vielleicht schon für Erfahrungen mit Führungskräften gemacht?
Genau, also ich habe schon viele verschiedene Führungskräfte erlebt und da habe ich natürlich positive Beispiele, aber auch negative erlebt. Und das war schon auch spannend, das dann so mal aus einer theoretischen Perspektive zu reflektieren, also so zu überlegen, okay, was haben diese Führungskräfte jetzt eigentlich gemacht, was mich vielleicht auch als Mitarbeiterin dann demotiviert hat, zum Teil auch zu arbeiten oder überhaupt Teil dieses Teams zu sein oder eben genau das Gegenteil, also wo dann eben dieses Gefühl von ich gehöre dazu oder meine Ideen sind wertvoll. Das sind natürlich diese positiven Beispiele. Und ich habe da schon auch diesen krassen Unterschied gemerkt zwischen transaktional und transformational. Wobei eben ich beispielsweise auch Führungskräfte erlebt habe, die wirklich einen unsicheren Space auch gemacht haben. Und also da fühlt man sich schon extrem unwohl dann. Und das ist schon. Ich finde das schon krass eigentlich, dass es solche Menschen in der Führung gibt und diese auch gepusht werden. Und du als Mitarbeiter, Mitarbeiterin hast ja wie auch keine Macht in diesem Moment. Also diese Disbalance in der Macht ist ja so krass, dass du, auch wenn du was sagen möchtest, du traust dich gar nicht, weil du ja Angst hast vor einer Kündigung, weil du Angst hast vor einem schlechten Arbeitszeugnis. Und da finde ich schon, dass man auch ansetzen müsste, okay, wie können wir ehrliches Feedback von unseren Mitarbeitenden bekommen zu unseren Führungskräften, ohne dass sie Angst haben müssen. Weil ich glaube, das ist schon ein großes Thema auch in vielen Unternehmen, dass man vielleicht was ändern will oder merkt, da stimmt was nicht, aber man kann es wie nicht rausfinden, weil sich niemand traut.
Ja.
Und das ist schon, also ich finde das schon heftig eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke.
Ja, total. Und ich finde, es gibt ja noch einen Schritt weiter, also das kenne ich auch, wenn es dann Möglichkeiten gibt, anonymisiertes Feedback zu geben, dass dann damit auch nichts gemacht wird. Ja, beziehungsweise dann werden die halt gezeigt oder so, aber und es wird vielleicht ausgewertet, aber als Mitarbeitende hat man quasi kein Gefühl von, okay, sie haben es verstanden, sie ändern was dran oder generell, dass dann quasi nichts passiert, beziehungsweise dass man auch das Gefühl hat, wie du gerade gesagt hast, manche Führungskräfte werden gepusht und die Person, die meine Führungskraft vielleicht in die Position gebracht hat, wäre auch die, die das ändert, aber ist ja der Meinung, dass die da richtig ist. Also dieses ganze Systemische ist dann natürlich total schwierig. Und sobald die Mitarbeitenden nicht das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wird, zu dem Thema, was du vorhin ja schon gesagt hast, ist halt ganz, ganz schwierig.
Ja, eben, da sind wir wieder bei der Psychological Safety und bei dem vertrauensvollen Space, den man schaffen muss, eigentlich für seine Mitarbeitenden als Führungskraft. Und ich glaube, das geht von ganz nach oben bis ganz nach unten. Also egal, ob du nur Werkstudenten, Werkstudentinnen hast oder ob du 100 FTEs hast, es ist egal, du musst immer versuchen, einen Trusted Space zu kreieren für deine Mitarbeitenden. Und ich glaube, es ist einfach je nach Level oder je nach Anzahl Mitarbeitenden ist das natürlich eine andere Herausforderung. Aber irgendwo braucht es da, wie du sagst, eine systemische Veränderung. Also sonst klappt das nicht. Und ich glaube, das muss schon von oben kommen. Also das muss schon top-down sein. Aber auch eben, wie gesagt, das muss dann auf jedem Level passieren. Das heißt, auch wenn es top-down ist, man muss schauen, dass sich das da nicht verläuft unten.
Ja.
sondern dass dann wirklich alle da mitziehen. Also eigentlich muss alle mitreißen, dass alle dabei sind. Und ich glaube, da sind wir dann bei der Kultur des Unternehmens. Also was für eine Kultur hast du im Unternehmen? Und darum, ich bin auch mega Fan von nicht so hierarchischen Strukturen. Also es muss nicht mal holokratisch sein, aber einfach eine Struktur im Unternehmen, wo man auf Augenhöhe kommuniziert. Und das manchmal fängt das schon nur dabei an, dass man ganz einfach per Du ist. So blöd wie es klingt, aber schon nur dieser erste Schritt, dass man per Du ist mit allen. Ich finde, das ist schon ein schöner erster Schritt. Aber Kultur ist natürlich nicht nur, ob man jemanden per Du anspricht, sondern nur weil wir per Du sind, sind wir auch auf Augenhöhe, ist dann die andere Frage.
Ja.
Und aber ich glaube, das ist wie so ein erster Schritt, um auf ein Level miteinander zu kommen, wenn man per Du ist. Und dann braucht es natürlich auch eben vom Kopf her dieses, also auf Augenhöhe zu kommen und sagen, hey, wir sind alle Teil dieses Unternehmens. Und da kommen wir auch wieder zu dem, was wir am Anfang besprochen haben mit den Ideen. Also jeder und jede hat tolle Ideen und jeder und jede hat Gedanken, die wichtig sind für dieses Unternehmen. Und ich glaube, da sind wir aber auch bei der Wertschätzung, die auch wieder mit der Kultur zu tun haben. Also das ist so ein Whole Circle.
Ja, total. Ja, Kultur ist ein super wichtiger Punkt. Vor allem, wenn man es schafft, dass sie quasi im gesamten Unternehmen gelebt wird. Ich finde, es ist ja auch immer schwierig, wenn irgendwo irgendein Kulturworkshop gemacht wird, ganz oben, und es ist ein Riesenkonzern und irgendwo an irgendeiner Management-Ebene bleibt es dann hängen und es kommt quasi nicht nach unten an. Das ist das, was du sagst mit, es muss halt alle mitnehmen, weil sonst funktioniert es halt nicht, ne?
Ja.
Wenn du jetzt an die Führungskräfte denkst, die du positiv in Erinnerung behalten hast, was haben die denn vielleicht gemacht, auch so Kleinigkeiten, warum du sie als gute Führungskraft bezeichnen würdest?
Also eine Person ist bei mir sehr stark im Kopf, wenn ich an eine gute Führungskraft denke, oder auch zwei sogar. Und was beide gemacht haben, ist tatsächlich diese Wertschätzung von mir als Person und mir als Mitarbeiterin. Also es war dann wirklich so, dass wenn ich was gesagt habe, wenn ich eine Idee hatte, wenn ich vielleicht auch mal was anders gesehen habe, dass das dann nicht gleich abgetan wurde, sondern dass das wirklich auch wertgeschätzt wurde, auch wenn es vielleicht eben schlussendlich nicht weitergedacht wurde, wurde es trotzdem wertgeschätzt. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man eben nicht das Gefühl hat, so, oh, jetzt habe ich was Dummes gesagt und sich dann dumm fühlt. Und vor allem als junge Mitarbeiterin oder junge Mitarbeiter ist es so wichtig, dass man eben da ein bisschen unterstützt wird, weil ich glaube, viele trauen sich auch nicht, Sachen zu sagen oder sind nicht selbstbewusst genug, um Ideen einzubringen, weil sie einfach Angst vor der Ablehnung haben. Und wenn man jemandem diese Angst nehmen kann, ist es schon ein sehr, sehr großer Schritt. Und eben da denke ich, dass diese Wertschätzung und diese Kultur, dass man sagt, von Anfang an, wenn jemand eingearbeitet wird, hey, deine Ideen zählen und du machst das aus, dieses ganze Projekt, oder du machst dieses ganze Thema aus. Also nicht das Ganze, aber du weißt, was ich meine, so ein bisschen, dass man sagt, hey, wir haben dich in diesem Team aus einem Grund. Also du bist ja Teil dieses Teams aus einem Grund. Und wir brauchen deine Ideen, wir brauchen deine Gedanken und die sind willkommen. Und auch wenn du das Gefühl hast, vielleicht etwas ist nicht so gut, das macht nichts. Vielleicht bringt es uns ja auf eine Idee, die gut ist. Also vielleicht kann man da auch sagen, hey, lass uns einfach mal ein dumme Ideen-Brainstorming machen. Und dann bringt man nur dumme Ideen, wo man denkt, sie sind dumm. Und vielleicht schlussendlich sagen dann alle, hey, das ist eigentlich voll die gute Idee. Also ich glaube, da kann man schon auch so spielerisch sein ein bisschen. Und das macht ja auch Spaß. Und ich finde, schlussendlich verbringen wir so viel Zeit bei der Arbeit. Wir sollten auch ein bisschen Spaß dabei haben, auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Ja, auch sowas, dass man Kritik äußern darf, ne? Und das quasi entgegengenommen wird. Vor allem, wenn jemand neu im Team ist. Ich finde es immer so schade und ich kann es auch verstehen, ne? Man weiß noch nicht, wie ist die Stimmung hier, darf ich was sagen? Aber für die anderen, man wird ja oft irgendwann so betriebsblind. Und für allen, die schon länger im Team sind, die kommen vielleicht auf manche Punkte gar nicht mehr, die jemand aus extern dann sieht. Gleichzeitig ist es dann wieder schwierig. Ich habe halt beides auch schon erlebt, ne? Du vielleicht auch. Jemand Neues kommt und dann ganz viele Ideen hat oder Kritikpunkte und die anderen so, ja, das haben wir alles schon fünfmal durchgekaut. Aber auch das kann man halt wertschätzend sagen und sagen, ja, das wissen wir, das ist tatsächlich auf jeden Fall ein Problem hier. Wir haben da schon XYZ probiert, das funktioniert aktuell leider nicht aus diesen und jenen Gründen.
Ja.
Ich finde, das ist halt immer diese offene Kommunikation dann auch zu dem Thema. Auch wenn jemand eine Idee bringt und sagt, ah ja, das ist noch eine interessante Idee, können wir jetzt gerade nicht umsetzen, weil, aber parken wir mal. Oder vielleicht können wir einen Teil davon umsetzen oder so. Und nicht nur dieses, ja, bringt mir jetzt halt nichts und quasi ohne Begründung, warum jetzt die Idee quasi abgetan würde. Weil ich glaube, niemand findet es schlimm, wenn meine eigene Idee nicht umgesetzt wird, solange ich halt weiß, warum.
Ja, voll. Ja, und auch eben, wie du sagst, so, dass wertgeschätzt wird, dass überhaupt Ideen kommen. Aber ja, natürlich, es gibt auch die Umkehrseite der Medaille, wo man sagt, okay, jemand kommt ins Team und beschwert sich über alles und kritisiert alles. Aber da sind wir dann eben einfach, ja, bei der anderen Seite, wie gesagt, wo auch hier, und das ist keine Führungskraft, aber auch hier, ich bin der Meinung, es braucht einfach ganz viel Selbstreflexion. Ich glaube, Feedback, das, was du schon angesprochen hast, und auch Kritik, ist auch so ein Punkt, wo so wichtig ist, dass man da ansetzt, und zwar auf beide Seiten. Also es gibt ja jährlich Mitarbeitergespräche, Mitarbeiterinnengespräche, also in der Schweiz auf jeden Fall, in Deutschland bestimmt auch und Österreich, aber in der Schweiz ist das so ein Thema, dass du jährlich die Mitarbeitendengespräche hast. Und da ist oftmals halt so, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin wird beurteilt, aber umgekehrt passiert eben nichts. Und ich finde, das ist ja eigentlich genau der Moment, wo man eigentlich beide Seiten beleuchten könnte und mit, also beide Seiten ansprechen kann. So, du gibst mir Feedback, ich dir. Und gerade vor kurzem, also hat jemand was ganz Spannendes zu mir gesagt. Sie hat gesagt, Feedback ist kein Gespräch eigentlich. Also Feedback, ich gebe dir Feedback. Und du nimmst es an oder nicht. Aber oftmals ist es ja so bei Feedback, dass man dann das Gefühl hat, man muss sich jetzt rechtfertigen. So, wenn ich dir sage, du hast das nur halb gut gemacht oder du hast das schlecht gemacht, dann hat man das Gefühl, ich werde angegriffen und muss mich jetzt verteidigen und muss sagen, ja, aber warum, wieso, deshalb und all das. Aber darum geht es ja gar nicht bei Feedback. Bei Feedback geht es darum, ich sage dir, ich habe das so und so beobachtet. Das ist mein Feedback. Und die Person, die das Feedback bekommt, kann das dann annehmen, sich selbst reflektieren und sagen, ja, stimmt. Oder vielleicht stimmt halb. Also, oder stimmt nicht, gibt es ja auch manchmal. Aber ich glaube, schlussendlich geht es einfach darum, dass man das Feedback für sich annimmt und sich überlegt, okay, wo sehe ich dann auch diese Parallelen mit meiner Selbstreflexion und wo kann ich mich dann verbessern? Aber Feedback an sich ist eigentlich kein Gespräch. Aber ich finde trotzdem, dass Feedback ein Moment sein kann, wo man sich gegenseitiges Feedback gibt. Das heißt aber nicht, dass man sich dann verteidigen muss, sondern es geht einfach darum, dass man mal hört, okay, was denken eigentlich die Leute über meine Arbeit? Auch schon nur das ist ja eigentlich ein Grund, um sich selbst zu verbessern. Also auch wenn du das Gefühl hast, du machst deine Arbeit gut, dann musst du dich trotzdem selbst fragen, wieso kommt es dann nicht so an? Also warum denken dann Leute, du machst deine Arbeit schlecht, wenn du denkst, sie ist gut? Und vielleicht ist sie auch objektiv gut. Man muss sich aber trotzdem fragen, warum kommt es dann schlecht an?
Ja, total.
Es ist trotzdem auch ein Grund, um sich zu verbessern. Also dann gibt es einfach eine Art, sich zu verbessern in einem anderen Aspekt. Also vielleicht, wie du es rüberbringst. Oder ich weiß es nicht. Also das ist ja dann auch ein Grund, sich zu verbessern. Und da muss man vielleicht ein bisschen tiefer dann graben.
Ja, ist ja dann auch immer Selbstbild versus Fremdbild und so. Plus, dann kommt natürlich auch darauf an, wie wird Feedback geäußert? Inwieweit war das wohlwollend und konstruktiv? Warum fühle ich mich vielleicht auch angegriffen? Auch so ein Thema, wenn es Leute gibt, die sich sehr schnell angegriffen fühlen. Woher kommt es überhaupt? Ist ja auch nochmal so ein Ding. Plus, was ich glaube ich auch, was super hilfreich ist, um das zu lernen, ist, dass Feedback eben nicht nur in diesen Jahresgesprächen oder Halbjahresgesprächen passiert, sondern halt die ganze Zeit und eben auch positiv.
Ja.
Auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt.
Also ich glaube auch das, was du ansprichst oder der Zeitpunkt des Feedbacks, finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil da habe ich auch schon Erfahrungen gemacht, wo ich das Gefühl hatte, dass das Feedback erstens mal nur negativ war und es war wie ein bisschen ein Konterpunch. Ich glaube, es war so eine Machtdemonstration, um zu zeigen, so, du bist immer noch unter mir ein bisschen so und ich gebe dir da schlechtes Feedback. Es hat sich ein bisschen so angefühlt. Und zum Teil natürlich war es auch berechtigtes Feedback, aber es waren Dinge, die vor über einem halben Jahr passiert sind. Ich habe dann wie nicht verstanden, warum das Feedback jetzt kommt. Das war so der Punkt und eben auch der Zeitpunkt war einfach so, es war so wie so ein, eben so ein Konter geben, so, du hast das Gefühl, du kannst mir was, also irgendwie so, und, aber nein, ich bin über dir. Also darum, ich finde, der Zeitpunkt des Feedbacks ist schon sehr, sehr wichtig, wie du auch sagst, weil ansonsten ist es, kann es auch eben, wie in diesem Fall, so eine Art Machtdemonstration sein, und ich finde, Feedback muss immer angemessen sein und eben auch wohlwollend und nicht, um mir zu zeigen, so, ich bin im Fall über dir und deine Führungskraft und du hast gar nichts zu sagen. Es soll ja dazu anregen, sich zu verbessern und nicht, dass man sich eben danach schlecht fühlt. Das sollte nicht der Fall sein nach einem Feedback.
Ja, und gerade in den Jahresgesprächen zum Beispiel geht es ja auch oft um so Beurteilungen. Vielleicht kriege ich einen Bonus oder nicht, werde ich befördert, kriege ich eine Gehaltserhöhung, wie auch immer. Und wenn dann ein Feedback kommt, ja, du kriegst keinen Bonus, weil du vor 6 Monaten irgendwas nicht so toll gemacht hast, dann denke ich mir als Mitarbeiterin halt auch, ja, super, hättest du mir das vor 6 Monaten gesagt, hätte ich 6 Monate Zeit gehabt, daran zu arbeiten und dir zu zeigen, dass ich das verbessern kann. So.
Ja, voll. Sowieso. Also darum, wie du sagst, es ist schon nicht der perfekte Zeitpunkt, immer nur Feedback zu geben bei den Gesprächen, bei den jährlichen. Aber definitiv ein guter Zeitpunkt. Aber es sollte eben immer passieren. Es sollte nicht nur dann passieren, sondern eben, wenn was nicht gut ist, gleich ansprechen. Das hast du ja vorhin auch schon erwähnt. Diese offene, transparente Kommunikation ist so, so wichtig. Und da sind wir wieder bei der psychologischen Sicherheit, oder? Wenn du alles von Anfang an offen und ehrlich kommunizierst und wohlwollend natürlich, also es sollte niemals einfach nur so ein eben zurückgeben oder so sein, sondern eben es soll alles wohlwollend sein. Und nicht nur, weil du jetzt mir schlechtes Feedback gibst, gebe ich dir jetzt schlechtes Feedback, sondern eben wenn was nicht gut ist, dann spricht man es an, man redet darüber, man sagt, hey, ich fand das nicht so okay oder das war nicht so gut oder vielleicht können wir uns hier verbessern oder auch mal die Frage in den Raum stellen, so, hey, wie hast du das wahrgenommen? Fandest du das gut? Also wir haben jetzt kein konkretes Beispiel, aber wenn wir jetzt sagen, okay, es gab irgendwie einen Fehler oder so und dann zu fragen, hey, wie hast du das eigentlich wahrgenommen oder wie ist es zu diesem Fehler gekommen? Und dann kann man da tiefer gehen und dann kann man sagen, hey, okay, das war der Grund. Vielleicht kannst du ja das nächste Mal das so und so machen und dann können wir diesen Fehler vermeiden. Ich denke auch hier diese Neugier zu zeigen, niemand macht etwas extra schlecht oder niemand macht extra einen Fehler. Darum finde ich da auch schön, wenn eine Führungskraft ein bisschen mit Neugier dahinter geht. Und ich glaube, Neugier ist hier auch wirklich ein tolles Wort, weil ich glaube allgemein, wenn man neugierig ist auf seine Mitarbeitenden und darauf, wie sie Sachen machen und warum sie Sachen machen, ich glaube, das kann auch mega helfen, Sachen zu verstehen. Also eben, warum macht jemand einen Fehler? Vielleicht ist es, weil man zu viel Zeitdruck ausgeübt hat, dann ist es ja auch der Fehler von dir als Führungskraft. Also ich glaube, da ist diese Neugier eben wirklich mega wichtig und mega schön, weil man nicht einfach nur davon ausgeht, dass es nicht an einem selbst liegt oder dass es an der Person liegt, sondern man geht davon aus, hey, es könnte hier noch was darunter sein.
Ja, es ist ja immer das System eigentlich schuld.
Ja, das System oder vielleicht manchmal hat man auch was vergessen oder man hat zu Hause viel zu tun oder es gibt immer Gründe. Also eben wie gesagt, ich glaube, niemand macht Fehler, weil man Fehler machen will.
Genau, das meine ich ja. Also es geht quasi nie darum, dass eine Person schuld ist, sondern auch wenn die Person was vergessen hat, kann es ja auch ein systemisches Problem sein im Sinne von, unsere Prozesse sind nicht klar genug. Wir haben das nicht gut genug verschriftlicht, dass so, dass man schnell was vergessen kann. Also dann geht es ja auch nicht darum, die Person ist nicht gut genug für diesen Job, sondern was können wir denn im System verbessern, um so Sachen zu verhindern oder zu vermeiden?
Ja.
Gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, um auf so Themen zu schauen und eben nicht automatisch zu sagen, das hast du schlecht gemacht. Also ja, vielleicht hast du es schlecht gemacht, aber warum hast du es schlecht gemacht?
Genau. Ja, ich glaube auch. Und manchmal ist es vielleicht auch, dass man dann merkt, okay, diese Person braucht noch ein bisschen mehr Training und braucht noch ein bisschen mehr Wissen. Und das ist ja auch okay. Aber um das herauszufinden, braucht man eben diese Neugier. Und ja, muss man diesen Willen haben, auch Fragen zu stellen und nicht nur davon auszugehen, dass es an der Person selbst liegt.
Ja. Wenn wir jetzt drüber nachdenken, ich glaube, jeder von uns hat schon mal Erfahrungen mit guten und auch schlechten Führungskräften gemacht. Und diese Perspektive aus Mitarbeitersicht ist ja super wichtig. Wie können das denn Führungskräfte schaffen, diese Mitarbeiterperspektive vielleicht so ein bisschen für sich zu nutzen und einzubeziehen, um dann selbst eine bessere Führungskraft zu werden? Hast du da eine Idee?
Also ich glaube, genau am Anfang von der Führungsrolle, und da kann ich ja jetzt nur spekulieren, aber ich glaube, gerade am Anfang ist man dem Ganzen ja noch näher und kann das vielleicht auch von sich selbst übertragen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, da ist es ganz wichtig, einfach auch im Gespräch zu bleiben und sich nicht abzuschotten von dem Team. Also oftmals ist es ja dann so, dass man dann einfach so, ich bin Führungskraft und eben dieses, ich bin über dir irgendwie, dieses Gefühl den Mitarbeitenden gibt. Und dann ist man auch so außerhalb der Loop von dem Arbeitsgossip, sage ich jetzt mal, dass man halt auch weiß, okay, was passiert hier eigentlich? Und ich glaube, wenn man immer noch, es muss ja nicht auf jeder Ebene sein, aber jedenfalls auf einer Ebene noch ein bisschen Teil von dem Team ist und auf Augenhöhe eben wieder kommuniziert und mit den Leuten auch eine persönliche Beziehung auf eine Art hat. Und das heißt nicht, dass man beste Freunde sein muss, aber dass man trotzdem, ich meine, Arbeitsverhältnisse sind ja trotzdem auch viele persönliche Beziehungen. Und ich glaube auch da, dass man einfach versucht, diese persönliche Ebene immer noch beizubehalten mit seinen Mitarbeitenden. Ich glaube, das kann mega helfen, dass man dann auch mal vielleicht ein kritisches Gespräch führen kann oder auch mal ein kritisches Gespräch mitbekommt über sich selbst, dass es dann mal heißt, hey, ich fand das nicht so toll, dass man das dann eher noch hört, wenn man Vertrauen hat zueinander. Und das Vertrauen hat man ja nur, wenn man, ja, wenn man eben diese persönliche Ebene noch ein bisschen hat und sich nicht abschottet vom Team und sagt, ich bin jetzt was Besseres und ich bin jetzt mit den anderen Führungskräften und wir gehen auf einen Leadership-Workshop in Montreux oder so, keine Ahnung, sondern du bist dann immer noch Teil des Teams und natürlich hast du andere Themen und besprichst das mit anderen Führungskräften, aber trotzdem bist du ja Teil dieses Teams und ich glaube, da ja auf dem gleichen Level zu bleiben und sich nicht überheblich zu werden, wenn ich es so sagen kann. Ich glaube, das passiert manchen Leuten.
Ja, dass man so auf menschlicher Ebene quasi auf Augenhöhe bleibt, unabhängig davon, dass man ja jetzt eine Rolle hat, die quasi nicht mehr im Team ist, sondern so maximal noch mit einem Fuß im Team, ne? Weil du hast ja dann, wie du sagst, ganz andere strategische Themen und so, aber quasi menschlich trotzdem auf der Augenhöhe vom Team bleibt.
Ja, also ich verstehe auch, dass das eine Herausforderung ist, weil man hat natürlich dann zum Teil auch die Verantwortung, Menschen zu kündigen oder eben zu kritisieren, wenn sie einen erheblichen Fehler machen. Und es gibt ja auch Fehler, die schon auch bewusst passieren und das geht dann in die Richtung Betrug beispielsweise. Also da hat man schon noch eine andere Rolle als Führungskraft dann und da verstehe ich schon, dass das Verhältnis sich verändert hat. Es ist schon klar. Aber trotzdem denke ich, dass man immer noch auf Augenhöhe bleiben kann. Also ich habe das selbst erlebt. Also die eine Führungskraft, mit der war ich immer sehr gut und wir waren immer auf Augenhöhe. Und es kam dann zu einer Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen. Und das ist natürlich dann ein harter Moment, oder? Wenn du dich gut verstehst, auf Augenhöhe bist und dann kommt dieses Gespräch. Das war für sie nicht einfach, das war für mich nicht einfach. Aber dadurch, dass wir immer dieses gute persönliche Verhältnis hatten und auch haben, kann ich jetzt eben sagen, ist diese Beziehung auch geblieben auf eine Art. Also wir sind immer noch in Kontakt, wir sind immer noch in gewissen Projekten gemeinsam involviert und das ist halt schon dann das Schöne, oder? Auch trotz Kündigung. Also es ist so ein Positivbeispiel eigentlich, dass man sagen kann, hey, auch wenn du eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter kündigen musst, das muss nicht heißen, dass es dann eben eure Beziehung oder eure persönliche Ebene zerstört, sondern vielleicht ist es eben genau deshalb gut.
Ja, das ist doch schön.
Ja.
Das heißt, wir haben jetzt gesagt, aus Mitarbeitendenperspektive ist es wichtig, dass Führungskräfte Vertrauen aufbauen, psychologisch sicheres Umfeld schaffen, gut zuhören und Wertschätzung für die Ideen und Gedanken der anderen zeigen.
Genau.
Hast du noch was, was so aus Mitarbeitendenperspektive für Führungskräfte wichtig sein könnte?
Nein, ich finde, das fasst es ziemlich gut zusammen und ich glaube auch, dass diese vier Dinge sehr miteinander interagieren. Also du brauchst Vertrauen und du brauchst Wertschätzung, um diese psychologische Sicherheit zu schaffen. Du musst zuhören, damit du überhaupt erst etwas wertschätzen kannst oder Vertrauen schaffen kannst. Also ich glaube, all diese Dinge, die gehen ja auch wie ein Zahnrad ineinander, also oder beeinflussen sich auch gegenseitig. Also das eine geht nicht ohne das andere oder das eine beeinflusst das andere. Also wenn du etwas nicht hast, dann kannst du auch das andere nicht schaffen. Und ich glaube, da, das ist so eine wichtige Perspektive, dass es auch ein bisschen eine Art System ist, das auch in sich zusammenbrechen kann. Sobald eine Komponente fehlt, fehlt ganz viel.
Ja, dann kann der Rest quasi nicht mehr funktionieren.
Ja, genau.
Was findest du denn, sollte eine Führungskraft, die neu in ein Team kommt, vielleicht als erstes tun? Wir haben ja jetzt gesagt, vieles spielt ineinander, aber was ist so das Erste, was man vielleicht machen kann, um den Ball da so ins Rollen zu bringen?
Also auch hier, ich würde sagen, zuhören und um das konkreter zu machen, ich würde wirklich ein Meeting einführen, das nur für das gemacht ist. Und da würde ich auch eben auch wieder kreativ sein. Also ich würde das dann auch so gestalten, dass ich sagen würde, vielleicht macht man eine Art, beispielsweise Lego Serious Play oder auch ein Spiel. Es sollte einfach den Raum öffnen. Ich glaube auch beispielsweise Lego Serious Play, jetzt wo ich es gerade erwähnt habe, kann auch ein mega tolles Tool sein, weil man muss nicht unbedingt direkt was sagen, sondern man kann was bauen und es klingt so, ja, es ist auch spielerisch, aber es ist eben serious. Aber man kann halt was darstellen, ohne dass man vielleicht direkt das so sagen muss. Also weißt du, wie ich meine, es vereinfacht vielleicht auch die Kommunikation und vielleicht hilft es einem auch, mal zu überlegen, okay, wie würde ich das jetzt eben darstellen, wenn ich das mit Lego darstellen müsste? Da kann man auch Einblicke bekommen in Prozesse oder in Interaktionen oder halt, was sich gegenseitig beeinflusst. Also dann kann man sagen, okay, was findest du, sollte sich verändern in diesem Team? Oder was findest du, ist gut in diesem Team? Also vielleicht kann man beides öffnen und dann kann man mit Lego Serious Play oder eben auch mit, dass jeder was auf einen Zettel schreibt und dann macht man es in eine Bowl oder so, dass es auch anonym ist. Ich denke, so Tools würde ich dann nutzen, damit es nicht so ein Meeting ist, wo man so nebeneinander sitzt und dann sagt, so, und wer möchte jetzt anfangen? Jetzt sagt jeder was Gutes, jeder was Schlechtes und noch einen Fun Fact über sich selbst, sondern nein, ich würde gleich so mit etwas Aktiverem starten. Und klar, das findet auch nicht jeder oder jede toll, aber ich glaube, dass es halt den Raum ein bisschen mehr öffnet, um eben zuhören zu können. Um wieder eben zu diesen zu kommen. Ich glaube, das ist das Erste, was ich halt tun würde, zuhören, aber auf eine kreative Art und Weise und halt auf eine Art und Weise, die den Raum eben öffnet.
Ja. Und am Anfang, was wären dann so Themen, die du da besprechen würdest?
Also eben, ich glaube halt, wenn eine neue Führungskraft in ein Team kommt, ist das ja schon auch eine Opportunität, um Sachen zu ändern. Und es werden sich auch Sachen ändern. Also ich glaube, das ist wie unausweichlich, dass sich Sachen und Dinge ändern werden, wenn eine neue Führungskraft reinkommt. Und da ist es halt für die Führungskraft wichtig, am Anfang das zu verstehen.
Ja.
Bevor man was verändern will, muss man ja verstehen, was will ich genau verändern. Und ich glaube, da ist eben der Moment, wo man sagen kann, hey, was wollen vielleicht auch die Mitarbeitenden ändern? Wo sehen sie Probleme? Wo sehen sie Möglichkeiten oder Chancen? Müssen ja auch nicht Probleme sein, sondern Chancen. Und ich glaube, eben da sind diese Tools, können mega hilfreich sein, um das herauszufinden.
Ja.
Von einer Führungskraft, wenn sie neu in ein Team kommt, würde ich niemals wollen, dass sie dann sagt, so, und jetzt machen wir das so und so und so und so. Weil dann fühlst du dich auch gleich so ein bisschen überrumpelt als Mitarbeitende und denkst dir so, du hast ja noch keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Und also wenn jetzt eine Führungskraft von außen kommt, das ist natürlich auch noch ein Unterschied, ob jemand von außen kommt oder in diese Führungsrolle reinwächst aus dem Team, sind nochmal zwei ganz unterschiedliche Herausforderungen. Weil eben auf der einen Seite, wenn du im Team aufsteigst, kann das Dynamiken verändern. Und wenn du von außen reinkommst, dann kann das auch schwierig sein, weil du eben die Prozesse und die Menschen noch nicht so gut kennst.
Ja.
Also ich glaube, es sind dann da zwei Paar Schuhe, die man auch ein bisschen differenzieren muss.
Ja, dann vielleicht auch so Fragen, wie du gesagt hast, ne? Was läuft gut im Team, was läuft nicht so gut, was könnten wir noch verbessern oder was würdest du quasi verbessern und das irgendwie spielerisch machen? Was ich auch immer lustig finde, ist so, welcher Emoji würde das am besten darstellen oder sowas?
Genau. Oder so eine Emoji-Story machen und dann muss man raten, was die Person sagen will.
Ja.
Ich finde auch eben, man kann ruhig spielerisch sein dabei, weil eben das Leben und auch das Arbeitsleben ist eh schon ernst genug. Dann kann man auch immer ein bisschen Spaß dabei haben und ein bisschen, ja, locker sein. Also ich finde, muss ja nicht alles immer so ernst sein.
Ja, total. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, weil du gemeint hast, es gibt natürlich die Situation, dass eine Führungskraft aus dem Team raus entwickelt wird oder dass jemand extern kommt. Und ich habe jetzt schon öfters ganz unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Was muss ich eigentlich als Führungskraft über die Arbeit vom Team wissen? Muss ich das wirklich alles kennen? Muss ich das alles können? Oder ist es eigentlich besser, wenn ich es nicht so gut kann, weil man sich da ja auch wiederum ein bisschen micromanagementmäßig im Weg stehen kann, wenn man zu viel weiß? Was denkst du?
Wir haben sie am Anfang schon ein bisschen angesprochen. Also ich finde, dass schon dieser Gedanke von, ich muss nicht Spezialistin in allem sein als Führungskraft, ich muss nicht alles wissen, ich muss ein Team aufbauen, dem ich vertrauen kann und von dem ich weiß, wenn ich dir diese Aufgabe gebe, dann machst du diese auch zu deinem besten Wissen und Können und in diesem Sinne auch natürlich sehr gut. Also ich finde nicht, dass wir als Führungskräfte unbedingt alles genau im Detail wissen müssen. Was wichtig ist, ist, dass wir den Grundaufbau verstehen. Also wenn wir jetzt von einem IT-Unternehmen sprechen, ich kann nicht eine Führungskraft sein von 5 System Engineers, wenn ich nicht mal weiß, was die machen oder was genau der Arbeitsalltag ist. Und das könnte ich beispielsweise nicht, weil ich habe keinen IT-Background. Also ich kann ein bisschen programmieren, aber das würde niemals ausreichen, meiner Meinung nach. Also ich glaube schon, es braucht ein gewisses Grundwissen, aber ich muss nicht jedes System können, ich muss nicht alle Prozesse bis zum Detail kennen, aber ich muss die Prozesse verstehen und im Grunde, also die Basis muss ich kennen, finde ich schon. Und das ist aber etwas, das kannst du ja lernen, das kann man sich ja aneignen. Schlussendlich, also je größer das Unternehmen und je höher du bist in der Position, also du kannst mir nicht sagen, dass ein CEO dann weiß, wie gewisse Dinge funktionieren. Also es ist ja einfach so, dass je mehr Leute du unter dir hast, also wenn du 200 Mitarbeitende hast, die also Direct Reports, dann kannst du nicht wissen, was 200 Leute jeden Tag bis ins Detail machen. Darum finde ich, schon nur aus dieser Perspektive muss man sagen, auch wenn du 4 Leute hast, musst du nicht bis ins Detail wissen, was diese 4 Leute tun oder was sie können. Also im Groben musst du einfach wissen, was machen wir eigentlich als Team?
Ja.
Und wenn man das mit der Logik aufbaut, eben, wenn du überlegst, je mehr Mitarbeitende du hast, desto unmöglicher wird das ja.
Ja.
Warum erwartet man das dann von einer Person, die 4 Leute unter sich hat? Also.
Ja, stimmt. So rum habe ich da noch nie drüber nachgedacht, ehrlicherweise. Dass das ja bei 200 Leuten unmöglich ist, wobei man sich dann auch wieder streiten kann, ist das sinnvolle Führung von 200 Direct Reports, aber das ist ja
Ja,
noch eine andere Nummer.
gut. Okay, aber dann, ja, aber schon nur eben als CEO, du hast dann vielleicht wenige Direct Reports, aber du hast ja das ganze Unternehmen unter dir.
Ja, klar.
Und schlussendlich weiß ein CEO nicht, was macht eine Werkstudentin jeden Tag. Aber es interessiert den oder die CEO wahrscheinlich auch nicht direkt, sondern es geht ja darum, ich vertraue darauf, dass meine Mitarbeitenden, meine Führungskräfte das im Griff haben und Spezialisten sind in ihrem Bereich
Ja.
oder auch Generalisten in ihrem Bereich. Aber du musst dann eben vertrauen und klar hast du dann vielleicht nicht 200 Direct Reports, aber beispielsweise Helvetia hat ja über 3000 Mitarbeitende in der Schweiz. In weltweit sind es, keine Ahnung, 15.000 oder so. Du kannst nicht wissen, was alle diese Mitarbeitenden machen als CEO. Musst du auch nicht.
Ja, das stimmt. Und auf dem Level sowieso, da geht es ja dann ganz viel um Strategie.
Eben, ja.
Aber auch auf dem kleinen Level, wie du sagst, man sollte schon, denke ich auch, bin ich voll bei dir, verstehen, was die Leute machen. Und dadurch verstehe ich ja auch, was ihre Probleme sind. Beziehungsweise durch Zuhören verstehe ich auch, was ihre Probleme sind und nachfragen. Aber gleichzeitig muss ich nicht zu jedem Zeitpunkt in der Lage sein, alle ihre Jobs übernehmen zu können. Da bin ich auch total bei dir. Wie sieht es denn bei dir aus? Siehst du dich selber in Zukunft auch in der Führung?
Ja, definitiv. Also ich denke so mittelfristig auf jeden Fall. Ich möchte schon noch ein bisschen diese operative Erfahrung auch machen, vor allem im HR, weil ich da erst, also ja, am Anfang stehe. Ich fühle mich schon bereit. Also ich denke, entweder ich brauche einfach jemand oder ein Unternehmen, das sagt, hey, wir geben dir die Chance, auch eben trotzdem, dass sie vielleicht nicht alle Prozesse versteht, aber sie kann das lernen. Oder eben ich gehe jetzt einfach noch voll in das Operative und mittelfristig kommt dann sicher die richtige Rolle. Aber mir ist schon wichtig, dass das Unternehmen passt und dass die Rolle auch passt zu mir und nicht einfach das Erstbeste. Also das ist schon wichtig, auch als Führungskraft, vor allem als Führungskraft.
Ja. Hast du da irgendeinen Plan? Also wenn du jetzt sagst, klar, du hast jetzt noch keine direkte Rolle, die du im Blick hast, aber wenn du sagst, okay, ich möchte das auf jeden Fall mittelfristig werden und du hast jetzt natürlich auch schon extrem viel durch dein Studium gelernt, aber hast du noch Schritte, die du sagst, wenn ich denn jetzt weiß, hier kommt eine Führungsrolle, dann mache ich jetzt als nächstes ABC?
Meinst du jetzt so Weiterbildungen oder?
Ja, oder als Vorbereitung, das kann ja auch für dich sein oder irgendwelche Selbstreflexionen oder erste Schritte dann in der Führungsrolle oder auf dem Weg in die Führungsrolle.
Also direkte Schritte habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Ich glaube, was ich sehr, sehr gerne machen würde, ist ein Mentoring, weil ich finde, von einem Mentoring kannst du extrem profitieren. Und wenn das intern im Unternehmen ermöglicht wäre, wäre das natürlich umso besser, weil da kannst du wirklich auch vom Unternehmen viel mehr noch mitnehmen. Ein externes Mentoring kann natürlich auch spannend sein. Und ich glaube, ich habe das Glück, dass ich habe zwar kein direktes Mentoring, aber ich habe ganz viele tolle Menschen, die ich schon kennenlernen durfte, die auf eine gewisse Art und Weise für mich auch Mentoren oder Mentorinnen sind. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Schritt, den man machen kann, bevor man überhaupt Führungskraft ist, ist sich dieses Netzwerk aufzubauen, auch mit Leuten, wo man sagt, hey, das sind spannende Persönlichkeiten und die können mir helfen, vielleicht nicht unbedingt einen Job zu finden oder eine Führungsrolle zu finden, aber sie können dir vielleicht helfen, dich selbst weiterzuentwickeln und Gedankenanstöße geben, die du vielleicht noch nicht hattest. Also von dem her, ich würde jedem und jeder empfehlen, dass man sagt, hey, ich baue mir hier ein Netzwerk ein bisschen auf und es kann ein persönliches Netzwerk sein, im privaten oder auch auf LinkedIn. Social Media ist ein sehr toller Treiber, aber nicht das einzige. Also über Social Media kann man natürlich tolle Kontakte finden, aber also so persönliche Netzwerke sind dann schon noch ein anderer Schritt und helfen dir auch nochmal auf eine andere Art und Weise.
Ja, total schön. Ich habe das Gefühl, dass total viele sich immer so abschrecken lassen davon, so, ja, bau dir ein Netzwerk auf. Das ist gar nicht so kompliziert. Also zumindest meine Meinung. Wenn man das so ein bisschen runterbricht und so überlegt, okay, was möchte ich vielleicht als nächstes lernen? Wen kenne ich, der das besonders gut macht und wie kann ich von der Person lernen? Also das kann jemand sein, den ich persönlich kenne. Dann kann ich mich ja mit denen mal auf einen Kaffee treffen oder auch nur durch Beobachten. Oder vielleicht ist es auch, wie du sagst, jemand, den ich halt nur online kenne. Und dann lese ich mir halt denen ihre Sachen durch oder höre mir denen ihre Podcasts an oder schreibe denen vielleicht auch mal, was ich schon für Erfahrungen gemacht habe, mit einfach Leute mal anschreiben. Und was passiert denn? Also im schlimmsten Fall antworten sie halt nicht.
Voll, ich glaube auch, und also ich finde auf LinkedIn beispielsweise, wenn es jetzt um ein professionelles Netzwerk geht, da kann man wirklich einfach mal schreiben und sagen, hey, ich finde dich spannend oder ich finde dein Profil spannend oder deinen Werdegang spannend. Und wie du sagst, einfach auch mal aus der Ferne beobachten, das reicht manchmal auch schon. Und für das persönliche Netzwerk finde ich einfach Communities mega toll. Also einfach auch mal auf ein Event gehen und mit Leuten connecten, das kann schon so viel bringen. Und es braucht vielleicht für gewisse Leute ein bisschen eine Überwindung. Also für mich, ich bin ja eher ein extrovertierter Mensch, aber für mich persönlich hat das auch am Anfang Überwindung gekostet, zu sagen, hey, ich gehe jetzt alleine auf ein Event, wo ich niemanden kenne. Also es ist schon komisch, wenn du dann da ankommst. Also ich will das gar nicht schönreden, es ist schon weird.
Ja.
Du bist dann da, du kennst niemanden. Und dann vielleicht auch ein Appell an Leute, die an so Netzwerk-Events sind und das öfters machen. Geht ruhig auf die Leute zu, die ihr vielleicht seht, sind ein bisschen in der Ecke und vielleicht ein bisschen scheu und sprecht mit denen, weil ich glaube, es kostet so Überwindung und wenn man da eine positive Erfahrung macht, dann geht man sich auch öfters und es entstehen wirklich tolle, tolle Kontakte und manchmal sogar Freundschaften daraus. Also ich finde das mega toll und ich kann das wirklich nur empfehlen, dass man so Sachen macht, auch in Person und nicht nur auf LinkedIn, weil auch LinkedIn ist ein Social Media Kanal und auf Social Media ist jeder halt so, wie er sich geben möchte, auch ich. Also man hat natürlich ein gewisses Bild, das man nach außen tragen will, aber ich glaube, schlussendlich sind die persönlichen Connections einfach das, was es ausmacht.
Ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt.
Genau, darum sehr empfehlenswert an alle.
Ja. Aber ich gebe dir total recht, es ist einfach auch ein ganz, ganz komisches Gefühl, wenn man das das erste Mal macht. Im Zweifelsfall nimm halt jemanden mit. Du musst ja nicht auf das allererste Event alleine gehen.
Ja.
Aber man wächst da auch rein mit der Zeit, ehrlicherweise.
Ja, definitiv.
Auf die Events zu gehen, finde ich nicht mehr so schlimm. Da kann man auch einfach mal gucken, ne? Also es gibt ja zum Beispiel den Afterwork Social Club, der ist ja inzwischen in fast allen großen Städten. Da kannst du einfach Leute kennenlernen. Also ich war schon öfters an der Veranstaltung in Zürich. Und es gibt nur eine Handvoll Leute, die ich da mehrmals gesehen habe.
Ja.
Es ist quasi jedes Mal wie wieder neu gehen, nur man weiß jetzt, worauf man sich einlässt und wie man die Leute vielleicht anspricht.
Ja.
Plus, was vielleicht auch ein bisschen hilft, um da allen die Angst ein bisschen zu nehmen, die meisten Leute sind da ja, wie du auch, vielleicht mit einer Freundin oder einem Freund da, aber viele gehen da auch alleine hin. Also ihr sitzt ja alle im selben Boot.
Ja.
So kann man echt ganz interessante Leute kennenlernen.
Ja, definitiv.
Du hast ja jetzt schon ganz, ganz viele Tipps gegeben und wir haben ja jetzt auch gerade noch mal einen gesagt. Ich frage ganz zum Schluss immer und ich frage dich jetzt trotzdem, vielleicht hast du ja noch einen oder du darfst auch gerne noch mal einen sagen, den du schon erwähnt hast, den du super wichtig findest. Was würdest du jemandem raten, der sich überlegt, in die Führung zu gehen?
Also ich glaube, wir können hier noch mal eben zusammenfassen. Hör deinen Mitarbeitenden zu. Gib ihnen Wertschätzung, kreiere diesen Safe Space für deine Leute. Und etwas ganz Wichtiges, was wir auch kurz angesprochen haben, ist, es macht dir bewusst, warum du eigentlich Führungskraft werden willst. Geht es dir um Status? Geht es dir um Macht? Oder geht es dir darum, dich selbst weiterzuentwickeln, das Unternehmen weiterzuentwickeln, das Team weiterzuentwickeln? Und sei auch offen für Feedback. Ich glaube, das ist noch so zum Abschluss. Hol dir Feedback ein, frag wirklich danach und sei auch offen dafür und reflektier dich selbst.
Sehr schön. Dann danke ich dir vielmals. Ich fand es total spannend, auch deine Perspektive zu bekommen. A, aus der Mitarbeitersicht, B, natürlich auch aus der Studierendensicht. Du hast ja extrem viel Fachwissen mitgebracht. Und danke dir für das tolle Gespräch.
Danke vielmals, dass ich dabei sein durfte und ja, danke schön.
Danke, dass du dabei warst. Ich denke, der größte Takeaway und der damit verbundene Appell der Folge ist, verliere die Perspektive der Mitarbeitenden nicht aus den Augen. Was dir dabei hilft, ist aktives Zuhören, Wertschätzung zeigen, für Feedback offen sein und dieses auch einfordern. Wenn dir die Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der genau das auch hören sollte, dann teile sie doch direkt mit dieser Person. Ich freue mich über eure Bewertungen und ein Abo. Wenn du Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter futureleaderspod@monafries.de. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries. Alle Links dazu sind in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.